Also, guten Morgen, guten Morgen. Jawohl, hoch und laut und deutlich. Jetzt ist es laut und wenn ich also so rede, dann ist es halt etwas leiser. Also reden wir halt nicht so, ne? Herr Doktor, wenn ich so mache, dann tut mir der Arm weh. Fangen wir mal an.
Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Das kommt, weil ich gerade noch das Mikro nicht richtig eingestellt hatte. Da hatte ich das Echo, dann fängt man so hallo zu reden. Und das war jetzt irgendwie noch im System. Das musste raus. Das innere Echo. Ich möchte heute eine kleine Feedback-Folge machen. Ich habe die vorletzte Folge, da habe ich über Geschmackserinnerungen gesprochen und habe meine lieben Zuhörers gefragt, ob die denn vielleicht auch eventuell Geschmäcker haben, an die sie sich erinnern können. Irgendwas aus der Kindheit, irgendwas Schönes oder Fieses. Und ich habe auf Twitter so ein paar interessante Antworten bekommen. Einmal, ich gehe jetzt mal der Reihenfolge nach durch. Ich müsste mal schauen, wo fängt das an? Ich würde sagen, an dieser Stelle. Alex hat geschrieben, negative Erinnerungen an die Kindergartenzeit bei Roter Beete. Fand das damals, 80er, schon eklig, aber man wurde zum Essen gezwungen. Gemein. Gegen die beleibte Küchenkraft in Kittelschürze hatte man als Kind auch keine Chance, sich durchzusetzen. Das ist aber auch eine Erinnerung, die stelle ich mir höchst traumatisch vor. Also Kittelschürze ist ja auch bei mir so eine ganz spezielle Erinnerung. Wir hatten eine Putzfrau, Namen darf ich jetzt nicht sagen, obwohl es so ein lustiger Name wäre, aber ich möchte, ich glaube doch, die lebt noch und das wäre nicht nett. Und weil die gerne mal etwas poltrig war, habe ich Angst vor der gehabt und fand die doof und mochte die nicht und fand ihre Kittelschürze und doof und hässlich fand ich sie und hatte diese hässliche Kittelschürze hatte die an. Und wenn die da war, einmal die Woche, das fanden wir ganz furchtbar, dann durften wir durch bestimmte Zimmer aus Gründen nicht durchgehen, die wir überhaupt nicht einsehen wollten, nur weil der Boden nass war. Dann kann man, wieso ist doch gerade besonders schön, wenn der Boden nass ist, dann kann man doch besonders schön rutschen. Was für doofe Gründe. Kittelschürzen haben mich damals sehr, sehr nachhaltig gegen Menschen eingenommen. Dabei ist das eine ausgesprochen nette Frau gewesen. Also ich bin ja dann auch gewachsen äußerlich und vielleicht auch, auch wenn ich immer noch nicht daran glaube, innerlich und habe die dann auch besser kennengelernt. Also eine sehr nette Frau, die meine Aversion von Kittelschürzen gegenüber Kittelschürzen nicht verdient ausgelöst zu haben. Aber ich kann das durchaus verstehen, gerade wenn man Rote Beete schon eh nicht mag und das dann mit der Kittelschürze in Verbindung bringen muss. Das kann einen für den Rest des Lebens die Rote Beete abgewöhnen. Ich habe ja dann auch gemutmaßt, dass Rote Beete für Kinder eigentlich viel, also Kinder können doch keine Rote Beete essen. Es gibt doch Geschmacksknospen, die sich im Kindesalter entwickeln. Kinder mögen keinen Kaffee, mögen keinen Alkohol, also mögen, probieren wollen sie es in der Regel ja schon. Irgendwann will jedes Kind mal irgendwas probieren, was verboten ist, wenn der Papa immer sein Bier trinkt oder die Mama den Schnaps oder was immer in den diversen Kindheiten der Fall war. Bei uns eigentlich gar nichts. Bei uns ist nichts. Es ist weder getrunken noch geraucht worden. Jedenfalls nicht so, dass ich mir das gemerkt hätte. Geraucht schon, aber nicht von meinen Eltern, sondern wenn dann mal Besuch da war und man hat das damals irgendwie nicht fertiggebracht, Leuten nicht den Aschenbecher hinzustellen oder zu sagen, rauchen bitte draußen, was heute echt so selbstverständlich ist, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, einfach in fremden Wohnungen zu rauchen, ungefragt oder zu erwarten, dass man ihnen einen Aschenbecher hinstellt. Aber wenn da Besuch da war, der geraucht hat, das war übel, das war eklig. Dann hat das ganze Haus danach gestunken. Und einmal waren Zigarrenraucher da. Oh, mir war kotzübel, das weiß ich noch. Das hat, ich glaube, wir Kinder haben alle gekotzt danach. Also kalter Zigarrenrauch oder generell Aschenbechergeruch. Und ich habe ja selber mal geraucht, wenn auch nicht Zigarre. Aber der Geruch von Aschenbecher, der ist für mich immer noch eine ganz, ganz fiese Angelegenheit. Boah. Aber ich dachte halt auch, dass rote Beete auch so diesen Geschmacksentwicklungen gehören könnte. Und dass Kinder so den Geschmack von rote Beete generell generell nicht mögen könnten. Und das, wie man da Kinder dazu zwingen kann. Aber jemand anderes, jetzt muss ich mal schauen, irgendwer hat da noch drauf geantwortet. Warte mal, das kann ich ja leicht rausfinden. Da müsste ich. Nö, eigentlich nicht. Also irgendjemand hat mir dann geantwortet, das könnte Stoxy gewesen sein, meine Hörerin, nein, auch nicht. Sowas aber auch. Da. Nö, auch nicht. Ich bin gerade gerade sehr unerfolgreich, klicke ich mich durch verschiedene Tweets hindurch. Na gut, er hat mir erklärt, dass das unterschiedlich wäre. Es gäbe Kinder, die rote Beete mögen, Kinder, die rote Beete nicht mögen. Auch durchaus, dass sich das bei Erwachsenen, im Alter, zum Erwachsenenalter hin ändert, von mögen zu nicht mögen, von nicht mögen zu mögen. Ist interessant. Ich weiß jetzt nicht. Tja. Gute Frage, woher stammt diese Weisheit? Bleriode hat mir eine hannöversche Brotspezialität genannt, das Gersterbrot. Das war wahrscheinlich auf, weil ich mich bei allen Kölner und Kölnerinnen unbeliebt gemacht habe, indem ich über das Kölner Brot, das leckere Kölner Brot mit dem hohen Staub und Schutt und Ascheanteil, der die Trümmerfrauen so wichtig gemacht hat. Ich mache mich immer noch unbeliebter, ich reiße es immer noch tiefer rein. Ich wurde übrigens damals direkt dafür abgestraft, weil ein Freund von mir damals, der sich daraus auch empört hat, also nicht der mit der Bäckereifamilie, der hat da wirklich keinen Humor verstanden, aber der andere Freund hat dann ein Interview mit mir geführt. Ein Interviewartikel geschrieben, in dem er den Exilfranken mit der elitären mit dem elitären Brotgeschmack und zu Wort kommen ließ. Das Interview wurde allerdings nicht veröffentlicht. Das war im Zug einer Studienarbeit. Ich habe das allerdings ausgedruckt und dann über meinen Platz gehängt, über meinen Arbeitsplatz. Ich fand das sehr witzig. Es war eine durchaus böse, bissige Retourkutsche, die ich dann verdient habe. Also, liebe Kölner und Kölnerinnen, ich wurde bestraft für diese Meinung. Falls ihr der Meinung seid, das gehört sich so, dann ist das bereits vor mindestens 20 Jahren geschehen, länger 22 Jahren, also so lange ist das auf jeden Fall schon her. So, Gersterbrot ist ein Spezialbrot aus Verdammt, ein Spezialbrot aus Sauerteig mit Hefezusatz. Jawohl, jetzt haben wir was gelernt. Es handelt sich um ein Roggenbrot oder Roggenbischbrot, mag ich eh gerne, das einem zweistufigen Gär- und Backverfahren unterzogen wird. So, die Blockform wird durch anschieben. Aha. Ach, das kommt, der Wortbestandteil Gerster hat also nicht mit Gerste zu tun, sondern kommt auf das Verb Gersteren, Gersteln oder Gesseln. Ah ja, weil die Brotrinde, das sich auf das Herstellen einer ausgeprägten Brotrinde im Ofenfeuer, also die Rinde wird vorgegerstelt, also vor mit einer offenen Gasflamme gehärtet, so dass das Brot länger haltbar ist. Interessant, sehr gut. Jetzt habe ich was gelernt. Gersterbrot ist länger haltbar. So. Was haben wir denn noch? Ich kann das nicht lesen, weil ich mich falsch eingeloggt habe. Ich lerne auch nur immer neue Sachen dazu. So, da müsste es jetzt eigentlich. Doch ja, es war Stoxi, das scheint von Kind zu Kind unterschiedlich zu sein. Kind 1 mag sie heute, aber früher nicht. Kind 2 liebt sie schon immer und Kind 3 kannst du damit jagen. Das ist die rote Beete, falls ihr fragt. Aber wo die Erfahrung herkommt, weiß ich nicht. Müsste man mal fragen, Stoxi, falls das empirisches Wissen ist oder du das irgendwo angesammelt hast oder so. Sag doch mal Bescheid. So, von Stoxi kommt auch Sesambrötchen lösen bei mir auch nostalgische Gefühle aus und zu Weihnachten Beetmännchen. Warte mal, Beetmännchen. Wie sehen denn die aus? Ach, das sind, ich wusste doch. Das hatte Tanja mir auch mal zu Weihnachten. Das war die Weihnachtsfolge vor vielen Jahren für den Sumpf. Beetmännchen ist dieses Weihnachtsgebäck, diese runden Plätzchen, nicht flach, sondern wirklich knubbelig rund mit 3 Mandeln. Sind das Mandeln? Ja, es sind Mandeln drauf. Beetmännchen, toll. Und eine Gebäckspezialität aus Frankfurt am Main, also hessisches leckeres Weihnachtsgebäck. Ja, Beetmännchen. Und Rotkohl, da aber eher nur der Geruch als der Geschmack. Ich nehme an, dass das dann nostalgisch schöne Gefühle sind, die der Rotkohl auslöst. Interessant. Rotkohl rieche ich auch tatsächlich lieber, als ich ihn esse, aber hauptsächlich, weil ich von Rotkohl ganz furchtbares Sodbrennen bekomme. Eigentlich esse ich ihn ja auch gerne. Ich mag beides Geschmack. Ich mag nur die Wirkung nicht. Ich lese weiter. Negativ ist bei mir Brokkoli. Ich habe da als Kind mal eine Raupe in meinem gehabt, die aus Versehen mitgekocht wurde. Pfui. Okay, also das habe ich jetzt ein paar Mal schon gelesen und jedes Mal graust es mich davor, eine mitgekochte Raupe in meinem Essen zu haben. Ich glaube, ganz unabhängig, ob man Brokkoli jetzt vom Geschmack her mag oder nicht, aber ich glaube, das würde mir alles ruinieren. Das ist ja noch schlimmer als die legendäre Orangenmarmelade der Bundeswehr, in der immer Bienen und Wespen drin waren. Wir haben die gerne mal auf Pfadfinderzelllagern auch mitgehabt und man musste immer erstmal aufmachen, genau reinschauen, feststellen, aha, nichts drin, konnte man aufs Brot streichen. Raupe und Moment. So, genau. Sie schreibt auch, es gäbe ja eventuell sogar Insekten, die ich essen würde, aber gekochte Raupe garantiert nicht. So, ich habe tatsächlich auch schon mal Insekten gegessen. Das waren, ich glaube, Grashüpfer. Es gab auch Es gab auch Raupen- und Maden-ähnliche Insekten zubereitet. Die habe ich nicht. Das kriege ich nicht runter. Das geht nicht. Definitiv nicht. Weil ich da selber eine ganz schlimme Erinnerung mit verbinde. Aber die Grashüpfer, die da zubereitet wurden, das war so ein Grillgericht. Das war hier in Köln auf so einem schöner Tag Nachbarschaftsstraßenfest. Also diese Sorte Straßenfest, die jetzt nicht mit Buden und Rabatz daherkommt, sondern wo die AnwohnerInnen da eigene kleine Stände aufbauen, überall Sitzecken, die etwas angenehmer und gemütlicher und nicht so laut sind. Und eigentlich immer sehr schön. Ich war schon lange auf keinem mehr. Ich müsste mal wieder hin. Nur jetzt, glaube ich, ist die Zeit dann auch gerade vorbei. Obwohl im Herbst könnte noch mal sein. Eigentlich ist das ja eher eine Sommersache. Schade. Gut, diesen Sommer habe ich es verpasst. Auf jeden Fall gab es da einen Stand mit Insektenessen. Und das war ziemlich lecker. Es war sehr stark gewürzt. Ich hätte es tatsächlich etwas weniger stark gewürzt, auch gerne gegessen. Schon einfach, weil ich gerne gewusst hätte, wie so ein Insekt, so ein Grashüpfer denn eigentlich schmeckt. Es war knusprig. Es war irgendwie auch, also es war angenehm knusprig. Es war nicht eklig. Hätte man auch snacken können. Und hat geschmeckt. Ich habe ja auch, und ich fand auch wichtig, dass ich das Insekt erkennen kann dabei, weil ich habe auch schon mal einen Insektenburger gegessen. Da ist dann, was immer da für Insekten war, halt in den Bratling reingemischt worden. Und das finde ich dann vollkommen uninteressant, weil da kann ja eh alles drin sein. Ob der jetzt aus Fleisch oder aus Tofu oder aus Insekt gemacht ist, aus Insekteneiweiß. Das ist letzten Endes, es ist jetzt wie dieses Gericht, es war etwas zu überwürzt, wenn da genug Gewürz und zusätzlicher Geschmack drin ist, merkst du es nicht, was es ist. Wenn es nicht gerade, hochqualitatives Fleisch ist, merkt man vom Geschmack und der Konsistenz natürlich immer den Unterschied, aber bei einem Bratling, jetzt mal ganz im Ernst, also, vielleicht bin ich da jetzt etwas versnobbt, aber in der Regel wirst du es nicht merken, wenn da viel Gewürz drin ist. Und ich, das ist halt dann mit dem Bratling, wenn du nicht weißt, was drin ist, es ist eigentlich wurscht, dann kannst du alles essen. Das ist wie das alte Sprichwort: Das Herz einer Frau, der Magen einer Sau, das Innere der Leberwurst sind nach wie vor noch unerforscht. Tada! So, Poesie, Kultur kriegt ihr hier auch noch. Das ist nicht toll. Übrigens erinnert mich das an die Wayfarer-Science-Fiction-Roman-Reihe von Becky Chambers. Wayfarer ist der Name, glaube ich, eines Raumschiffs in dieser Reihe. Es ist ein sehr interessantes, sehr diverses Universum, das sie da aufgebaut hat. Also auch einer der ersten Romane habe ich gelesen, da war die Sache mit dem Diversen noch bei uns gar nicht so stark angekommen. Und das hat es eigentlich damals für mich sehr viel interessanter schon gemacht, dass das gefühlt ein bisschen der Zeit voraus war. Aber eben auch gezeigt, auch eine diverse Gesellschaft, auch eine Gesellschaft, ein Zusammenschluss an weltraumfahrenden Völkern, der da gezeigt wird, die sich friedlich zusammenschließen, die sich nicht erstmal bekriegen, weil die alle Kriege und alle Konflikte in ihrer Geschichte schon hinter sich haben, als die Menschheit ins All aufbricht und auf diese Völker stößt. Es ist nicht wie bei Star Trek, dass die Menschen die Initiatoren der Föderation sind, dieses Völkerzusammenschlusses, sondern die Menschen sind eigentlich nur Flüchtlinge, also das sind eigentlich so eine der letzten Gruppen, die noch mit aufgenommen werden, oder beziehungsweise eine der neueren Gruppen, die in diese Gemeinschaft, die schon sehr lange besteht, mit aufgenommen werden. Das macht's für mich als alten Trekkie durchaus interessant. Und auf der Wayfarer in diesem Universum ist übrigens Trekkie. Es ist ein kleiner Mini-Spoiler, aber keine Angst, nicht wirklich ein Spoiler. Gestern habe ich die neue Folge Lower Decks gesehen. Da kam auch ein Raumschiff namens Wayfarer vor. Und ich habe mich gefragt, ob ich den diesen Namen vielleicht auch schon mal in Star Trek gehört habe oder ob das eine, nennen wir es mal Hommage, denn es war ein fiktives Raumschiff, an die Wayfarer-Romane von Becky Chambers sind, dass da die, es ist wirklich kein Riesenspoiler, keine Angst, ich verrate da jetzt nichts, also ob die Person, die sich dieses fiktive Raumschiff benannt hat, also diese fiktive Person, dieser Charakter vielleicht selber ein Fan von Becky Chambers ist oder beziehungsweise die AutorInnen, die das da geschrieben haben, Fans sind und wer weiß, vielleicht ist es aber auch ein ganz böser Rip-Off und das ist niederträchtig und gemein. Ich hoffe natürlich Ersteres. So, und in den Wayfarer-Roman ist tatsächlich die Versorgung mit Proteinen und Eiweiß durch Insekten erfolgt. Also es gibt ja diese verschiedenen, in der Science-Fiction verschiedene Methoden, Nahrung herzustellen, um weltraumfahrende Völker oder beziehungsweise, sagen wir mal Raumschiffbesatzungen. So. Raumschiffbesatzungen oder meinetwegen auch Planetenbevölkerungen, deren Ressourcen so knapp sind, aber die Bevölkerung so groß ist, dass zusätzlich Nahrung geschaffen werden muss auf sehr kleinem Bereich. Da gibt es verschiedene Modelle. Bei Isaac Asimov zum Beispiel wurden da riesige Hefekulturen angesetzt und die Menschheit in den Stahlhöhlen, das ist einer der ersten frühen Romane, ernährt sich von Hefe in verschiedenen Geschmack, hauptsächlich von Hefe in verschiedenen Geschmacksformen mit den entsprechenden Nahrungsergänzungsmittelzusätzen, damit alle, damit der Körper mit allem versorgt wird, was er braucht. Später gibt es dann auch Pilze. Pilz, also nicht nur Hefepilze, sondern auch tatsächliche Pilzzüchtungen, Champignons hauptsächlich, weil die auch sehr einfach in großen Mengen in dunklen Räumen und sehr leicht zu züchten sind. Wenn ich mich dann noch, woran erinnere ich mich noch? An Algen! Und zwar in der Science-Fiction-Hörspielreihe Die große Reise wurde in der dritten Folge, das ist ein ganz unsägliches Kinderhörspiel, aber sehr spaßig, ich glaube, das kann man auch finden. Die dritte Folge Rote Elefanten auf dem Jupiter, das haben wir als Kinder rauf und runter gehört und da wurden Algen eingesetzt. Algen sowohl zur Luftfilterung, um Sauerstoff herzustellen, gar nicht dumm, wirklich intelligent, und auch als Nahrungsgrundlage, die dann weiterverarbeitet wird, sodass man nicht mehr erkennt, was es eigentlich ist. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, also dann ist das auch, es sind große Algentanks, spielen auch auf der Wayfarer eine wichtige Rolle. Aber eben auch Insekten. Insekten lassen sich eben auch in großen Mengen in Tanks züchten und liefern. Lassen sich leicht züchten, lassen sich in großen Tanks leicht transportieren und am Leben erhalten und liefern Proteine und vor allem Eiweiße in rauen Mengen. Und diese Gesellschaft hat sich an Insekten, an Krabben, an Käferburger und solche Dinge durchaus gewöhnt oder eben auch an große, speziell gezüchtete Delikatessinsekten, die dann wirklich so die Größe eines Kloßes haben oder eines Brotleibs und dann zubereitet werden, so wie, mein Gott, ja, wenn wir im Hummerrestaurant sitzen und Hummer knacken, das ist nichts anderes als ein riesiges Insekt zu essen. Hummer und Kellerasseln sind genetisch sehr, sehr eng miteinander verbunden. Deswegen auch, es ist zwar Tierquälerei, einen Hummer in kochendes Wasser, lebendig in kochendes Wasser zu stecken und zu töten, aber es ist nicht so eine Riesentierquälerei, wie das allgemein angenommen wird. Also ich finde es immer noch bestialisch, aber es ist so, dass Hummer wirklich sehr, sehr, sehr viel weniger Schmerzrezeptoren haben als Säugetiere oder Wirbeltiere oder auch nur Fische. Hummer haben einen Bruchteil von Schmerzrezeptoren wie andere Tiere, eben wie auch Kellerasseln. Und für die ist das nicht so quälend, es ist kein so quälender Tod, wie man dann allgemein annimmt. Schön ist es natürlich auch nicht. Aber Das nur mal, weil ich das irgendwann mal gelesen habe und mich das dann tatsächlich überrascht hat. Das wusste ich nicht vorher. Insekten, was wollte ich denn eigentlich? Ach ja, die Raupen, meine Raupenerinnerung. Ich hatte dann noch geschrieben, ich habe eine verschwommene Raupenerinnerung, die ich aus einem bestimmten Grund, aus irgendeinem, mittlerweile weiß ich auch aus welchem, mit einem ganz bestimmten Parfum erinnere. Und mit einem Zeltlagerüberfall tatsächlich. Ich war mir nicht mehr sicher. Das mit dem Parfum, das wusste ich noch, aber nicht mehr genau, ob das mit dem Zeltlagerüberfall zu tun hat. Und diese Kombination Raupe, Parfum, Zeltlagerüberfall und übler Gestank, ekeliger übler Gestank, der durch das Parfum nur noch schlimmer gemacht wurde. Die gebe ich jetzt noch zum Schluss zum Besten, denn ich glaube, dann sind auch die ist das Feedback auch da. Und ja, ich habe schon mal über Zeltlager gesprochen. Da hat mich Stoxi auch gerade eben noch darauf hingewiesen. Also was heißt gerade eben vor 17 Stunden? Huch. Sowas. Aber auch, dass ich im Sumpf mal über Zeltlagerüberfälle gesprochen habe, als ich mit dem lieben Tobi in der Folge Männer, die auf Schafe starren, über Zeltlager geredet habe. Falls ihr die noch nicht gehört habt, im Sumpf Männer, die auf Schafe starren, Zeltlagergeschichten. Sehr schöne Folge mit vielen Schafen im Hintergrund. Kennt ihr aber bestimmt eh. Und jetzt kommt meine Zeltlager-Raupen-Parfum-Erinnerung. Ich war damals allein zu Hause. Meine Eltern und der Rest der Familie waren zusammen in Urlaub gefahren und ich wollte nicht mit. Ich war, keine Ahnung, wie alt ich war, 16. Ja, da fand ich das uncool. Dumm, wie dumm von mir. Dass ich für schöne Familienurlaube verpasst habe auf die Weise. Naja, gut. Auf jeden Fall war ich allein zu Hause. Die Wohnung ist immer zugemüllter geworden, weil man hätte mich einfach nicht allein zu Hause lassen dürfen. Es wurde immer schlimmer. Und ich habe auch den Müll in der Küche sehr lange nicht rausgetragen. Ich habe ja nicht so viel Müll gemacht wie eine sechsköpfige Familie. Also ist der Abfall in der Küche immer voller geworden. Es wäre besser gewesen, wenn ich den mal häufiger rausgebracht hätte, weil es war Sommer, es war heiß. Und irgendwie müssen da Maden reingekommen sein. Ich war der Meinung, später, und es ging mir, also ich war damals der Meinung, das wäre eine Raupe gewesen, die ich von einem Zeltlagerüberfall mitgebracht habe. Wir waren nachts auf einem Zeltlagerüberfall. Ich kann mich an den selber gar nicht mehr so groß erinnern, weil es war einer der unspektakuläreren. Es gab Verfolgungen und irgendwas und nicht, aber nichts Großes, was mir jetzt spektakulär so sich so festgesetzt hätte, wo ich sagen kann, ah, das war der Überfall. Ich weiß nicht mal wo oder mit wem. Ich weiß nur, dass ich dann früh morgens wieder nach Hause kam, übernächtigt, wie das dann so ist, ziemlich geschafft, ziemlich müde, vollkommen verdreckt, weil man ja beim Zeltlagerüberfall auf dem Bauch, auf dem Boden irgendwo hinrobbt, um idealerweise einen Wimpel zu stehlen, dem befeindeten, also eigentlich befreundeten Zeltlager, weil in der Regel überfällt man Zeltlager von irgendwelchen Jugendgruppen, die man selber auch kennt. Das sind ja keine feindlichen Attacken, sondern eigentlich freundliche Aktionen. Und wenn man nicht so scheiße ist, wie wir das teilweise waren, werden auch keine Zelte eingeschmissen, sondern man stiehlt ein Wimpel bei Pfadfindern. Für Pfadfinder haben immer Wimpel, die dann aufgehen an irgendeinem Fahnenmast und dann wird er gestohlen, am nächsten Tag dann wieder ins Lager gebracht und gegen irgendwas eingelöst, wenn man alt genug ist, gegen eine Kiste Bier. Und ich weiß nicht mehr, ob wir irgendwas erbeutet haben, aber ich bilde mir ein, eigentlich nicht, denn wir waren relativ früh wieder zurück. Wenn wir was erbeutet hätten, wären wir wahrscheinlich noch den Tag oder den Vormittag zumindest in dem Lager geblieben, hätten dann damit gefrühstückt und irgendwas eingelöst. Aber wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, früh wieder zurück und vollkommen verdreckt. Ich weiß noch, ich war in der Küche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir einen Kaffee gemacht habe oder irgendwas. Ich war ja zu Hause, das große Haus war leer, meine Kumpels hatten mich da abgesetzt und das ist dann so eine komische Stimmung, man ist müde, kann jetzt aber irgendwie nicht ins Bett, weil es 7 Uhr morgens ist oder 6 Uhr morgens und irgendwie ganz seltsam, man möchte sich eigentlich noch hinlegen, aber kann gerade nicht und es war gerade alles aufregend und man ist irgendwie total durch, man ist überdreht und gleichzeitig müde, man ist so richtig neben der Spur und alles ist still und ruhig und das Haus fühlt sich seltsam und fremd an, weil man zu einer eigenartigen Zeit aufgestanden ist oder also man ist nicht aufgestanden, man ist zu einer falschen Zeit nach Hause gekommen. Das ist immer ganz eigenartig. Das ist so die Zeit, in der ich später relativ häufig nach Hause gekommen bin, an Wochenenden, wenn man halt aus der Disco kam. Dann kam man nach Hause, wenn es gerade draußen hell wurde. Das zu der Zeit kannte ich das aber noch nicht so in dem Maß. Also gab es auch schon mal Partys und Disco, aber da kam man nicht morgens um 6 nach Hause. So waren wir damals noch nicht drauf. Also um die Zeit und dann halt ein leeres Haus, das war eigenartig. Dann stand ich da in der Küche und irgendwann merke ich, dass mich was hinten im Nacken juckt. Und ich greife, was ist denn das? Und greife dann rum und greife dann nach hinten in den Halsausschnitt und hol das vor und da liegt eine kleine grüne geringelte Raupe drin. Und mich hat's in dem Moment einfach nur furchtbar geekelt. Ich habe das Intelligente wäre gewesen, die Raupe zu nehmen, rauszubringen, auf den Acker oder in den Garten zu werfen und aber das hätte der Raupe nicht geschadet sie wäre weg gewesen in der Natur und sie hätte ihr Leben glücklich und natürlich weiterleben können. Ich hätte sie natürlich auch zerquetschen können, weil es ist halt eine Raupe gewesen und ich weiß nicht, ich hätte es aber glaube ich nicht. Ich glaube, ich wollte keine Raupe töten. Ich war irgendwie da hat es mich dann auch vorgegraust. Macht man ja eigentlich auch nicht, soll man auch nicht. Es war keine haarige Raupe, es war eine glatte Raupe. Eine ganz kleine Kringelraupe. Aber eben eine Raupe. Und keine Made. Das ist der Widerspruch in dieser ganzen Geschichte später, der wird später noch klar, also den habe ich ja schon angedeutet. Also aus einem eine Raupe. Jetzt habe ich mich total verzettelt. Auf jeden Fall habe ich diese Raupe, hat mich in dem Moment so geekelt und erschreckt, dass ich den Abfalleimer aufgemacht habe, die Küchenklappe, wo der Abfalleimer drin war, bopp, die Raupe rein, bumm, das Ding zugemacht. Das Dümmste, was man machen kann. Aber wirklich das Dümmste. Hände gewaschen oder geduscht, weil mich total geekelt habe und ins Bett. Dass ich auch nicht auf die Idee gekommen bin, jetzt den Müllbeutel zuzuknoten und rauszubringen. Nein, ich habe einfach die Klappe zugemacht. Da war diese Raupe da drin. Und dann habe ich das am Tag, später am Tag oder vielleicht auch erst am nächsten Tag, mache ich diese Klappe auf und aus irgendeinem Grund glaube ich mich zu erinnern, dass da auch ein Käse drin lag. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich einen ganzen Käse weggeschmissen hatte, so ein Gouda-Block. Höchstens, dass der verschimmelt war oder irgendwas und schlecht geworden war und ich den da entsorgt habe. Aber auf jeden Fall mache ich das auf und in dieser Abfalltonne, und das war ja noch die Zeit, bevor man hier getrennt den Müll sortiert hat, also da war alles so drin, Bio und sonstige Abfälle, war, wenn ich mich richtig erinnere, dieser Käse, der wahrscheinlich tatsächlich verschimmelt war, weil so blöd kann ich nicht gewesen sein, den Käse sonst da reinzuschmeißen, aber der war drin. Ich erinnere mich an diesen gelben Käseblock und einen unbeschreiblichen Gestank, der wahrscheinlich einfach schon von dem Müll alleine kam, der da bestimmt eine ganze Woche schon da drin war und nicht ausgeleert wurde und da drin gegärt hat, und einen Haufen von Maden, die sich da drin herumgekringelt haben. Weißliche Maden. Und ich bild mir, also entweder war es keine Raupe, die ich hatte, sondern tatsächlich ein Wurm oder eine Made und die hat sich dann da drin vermehrt, oder es sind sonst irgendwie schon Maden da reingekommen, weil die Raupe, wie vermehren, also Raupen verpuppen sich doch und dann werden dann zu Faltern oder Schmetterlingen und die legen dann Eier und das dauert ja wohl eine Weile. Das kann also nicht passiert sein. So schnell, also so lange habe ich da auch nicht für gebraucht. Oder legen Raupen auch Raupeneier und dann schlüpfen andere Raupen daraus. Vermehren sich Raupen auch so? Also ich weiß nicht, es war einfach... Und ich hatte wenigstens also vorher noch die Ausrede, dass ich total neben mir stand von dieser Nachtaktion, dass ich die Raupe da drin gelassen und die Tür zugemacht habe. Warum ich dann jetzt... Ich wollte das dann rausbringen, aber der Gestank war so widerlich, dass ich das nicht geschafft habe, weil mir so, das kam mir alles hoch. Ich musste kotzen und würgen, also kotzen nicht, aber ich musste würgen, um nicht das Kotzen anzufangen. Habe ich es in meinem, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat. Ich bin ins Bad gegangen, habe eine der Parfümflaschen meiner Mutter, die sie noch da gelassen hatte, genommen und ausgeschüttet über den Raupen, über den Maden in den Abfalleimer geschüttet. Das hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Natürlich hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich sowas gemacht habe. Wenn ich 5 Jahre alt gewesen wäre, dann würde ich das verstehen. Aber ich war 15 oder 16. Aber gut, vielleicht machen Teenager auch sowas Blödes. Vielleicht ist es einfach... Es war unbeschreiblich. Der Gestank war so schlimm, ich habe es dann irgendwie geschafft, diesen Müllbeutel raus in den Mülleimer zu bringen und wahrscheinlich habe ich dann noch gekotzt, aber nee, ich glaube nicht. Nee, daran hätte ich mich erinnert, aber es war unglaublich. Und deswegen verbinde ich Raupen tatsächlich mit Parfümgeruch. Und das Schlimme ist, dass ich den Parfümgeruch dann auch so eklig fand, dass ich den dann auch nachträglich mit Raupen und Müll und ekligem Gestank verbunden habe. Also wenn ich diesen Parfümgeruch gerochen habe, das war halt leider das Parfüm meiner Mutter, ich muss ihr das dann auch irgendwann mal gesagt haben, weil sie das dann später auch nicht mehr benutzt hat, da wurde mir kurz übel davon, weil ich sofort wimmelnde Maden vor mir gesehen habe. Ich spüre gerade auch ein Jucken im Handteller, wo ich mir gerade vorgestellt habe, dass ich diese Raupe gehalten habe. So sehr geht das gerade. Also es ist, ich glaube, ich muss jetzt gleich wirklich duschen, weil ich kribbelig fühle. Oh Gott, das ist furchtbar. Also, Nein, schrecklich. Was ich mir hier antue, nur für euer Gaudium und eure... jetzt habt ihr wieder was erfahren über mich, was ihr wahrscheinlich nie hättet erfahren wollen oder müssen. Oh Gott. Ich danke euch für euer Feedback. Das hat mir gefallen und ja, hat mir Spaß gemacht, auch darauf zu antworten. In dem Sinne, macht's gut. Ich verabschiede mich hier von euch. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.